Verbrecherisch, gefährlich und schwer einzufangen. Nein, die Rede ist nicht von der AfD, sondern von kriminellen Banden, Kartellen oder Clans. Manche global aktiv, andere im Sumpf verborgen. Die Geschichte hat unzählige von ihnen hervorgebracht und einige besonders absurde, brutale oder merkwürdige Beispiele wollen wir heute hier beleuchten.
In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Natürlich wie immer mit Jonas Greiner am Mikrofon und Quichotte, das bin ich. Und wir sind heute auf der Suche nach verrückten Banden, nach bekloppten Kartellen, nach den absolut kuriosesten kriminellen Vereinigungen, die es so gab. Und natürlich gilt es vorher zu klären, wie überhaupt der Punktestand ist. Es ist so lange her, dass wir eine Folge gemacht haben.
Ist schon eine Weile her und in der Zwischenzeit sind unter der wirklich zahlreichen Hörerschaft, allein in meinem Heimatort, von der lieben Sophia, liebe Grüße an dieser Stelle, Skepsis geäußert worden, dass die ganze Regiegeschichte, die da immer mit reinfunkt, verdächtig nach dem lieben Quichotte klingt. Und wenn dieser angeblich so neutrale Schiedsrichter hier dann immer über den Punktestand richtet aus der Regie, einer von uns beiden ist, dann hat das schon ein kleines Geschmäckle. Deswegen fordere ich dich auf, das Ganze hier jetzt mal transparent und an Ort und Stelle zu machen, unter meiner Aufsicht.
Ja, ich bin an der Stelle natürlich der Gianni Infantino der Podcasterei, das muss man an der Stelle sagen. kann ich natürlich sehr gerne machen. Ich habe das natürlich bisher immer unter Beachtung aller, aber wirklich aller Regularien immer absolut redlich getan. Dennoch, wo wir uns schon mal so schön gegenüber sitzen, kann ich das gerne machen. Ja, der Punkt geht leider also wieder an mich, muss ich sagen. Ich bin damit 20-18 in Führung.
Das möchte ich schriftlich sehen.
Ja, hier.
Sind die eingehenden,
die Leute sehen jetzt.
Sind die eingehenden Wertungen dokumentiert?
Ja, welche Uhrzeit? Jede Stimme. Ich habe tatsächlich mit dem fliegenden Spaghetti-Monster zum Thema Sekten diesen Punkt geholt. Und da gab es doch einige, es gab erstaunlich viele Leute, die sich gemeldet haben, auch im Nachgang noch, und noch gesagt haben, so, kann ich auch noch abstimmen? So 4 Monate, nachdem das rausgekommen ist.
Bei mir auch, ja. Also stop the count, wir wollen noch mit rein. Ne? Da ist einiges. Das ist ein verdienter Punkt, muss ich sagen. In diesem Fall tatsächlich mal, ja. Aber es ist ja auch das erste Mal, dass ich so skeptisch und genau drauf gucke.
Das stimmt, das musst du in Zukunft öfter machen. Oder Sophie muss einfach ein bisschen mehr intervenieren.
Sophie, den Namen genau, auch schon bewusst falsch ausgesprochen, ja. Das Ganze schon wieder lächerlich zu machen.
Ja, naja, das war ein absolutes Versehen.
Ich fordere, dass wir das wie bei Wahlen machen, dass wir da jetzt immer einen Wahlbeobachter mit dazu schicken, der dann das mit beobachten kann.
Ja.
Ich schicke dir einen Notar vorbei beim nächsten Mal.
Ja, gerne. Doktor, wie war der noch? Wie heißt der nochmal? Dr. Fleischhauer, glaube
ich. Dr. Fleischhauer von DSDS.
Ja, genau. Ja.
Oder der Banker von Deal or No Deal.
Dieser
Schattenumriss.
Gut. Ja, sehr gut. Ja, die können gerne kommen. Wir haben ja noch ultra viel Platz hier bei mir in dieser.
Wobei der Banker von Deal or No Deal auch ganz geil war, weil der immer ganz kompliziert ein Angebot errechnet hat, was immer so ungefähr in der Mitte lag zwischen den 2 Koffern, die noch da waren. So, war noch ein Koffer für 1 Million und einer für 1 Euro. Und der Banker bietet 500.000.
Es war selten überflüssig eigentlich, aber gut.
Schöne Sendung.
So sieht's aus.
Hätte ich gerne mal mitgemacht. Aber egal, so, wir sind ja in unserem Podcast und das ist auch eine sehr schöne Sendung. Und deswegen wollen wir uns hier nicht mit ewiger Vorrede aufhalten.
Nein.
Und gehen mal direkt rein. Möchtest du vorlegen?
Gerne, wir gehen ins Eingemachte. Es gibt sofort eine Bande, die ich hier ins Feld führen möchte. Das ist, also ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich würde sagen, vielleicht eine der ersten wirklich organisierten kriminellen Banden, die es gibt. Und zwar, ich gehe mal davon aus, es gab vorher schon welche, vor allem wenn man die katholische Kirche mit reinnimmt. Aber es handelt sich dabei um die Mehlbeutelbande.
Das klingt schon sehr
das
alt.
Das klingt wirklich gut.
Klingt schon, als wären die mit so einem Säbelzahntiger als Maskottchen durch die Gegend gezogen.
So ähnlich musst du dir das vorstellen. Und es gibt sogar einen Aufsatz zu dieser Vereinigung mit dem Titel Auf den Spuren der Mehlbeutelbande. Und ich finde, das klingt schon eher wie so eine Hörspielfolge der 5 Freunde. Das finde ich eigentlich.
Klingt ein bisschen ausgedacht, ja, tatsächlich.
Aber gibt's wirklich. Und bei dieser Bande handelt es sich um eine Gruppierung, die zwischen 1756 und 1763 im heutigen deutsch-niederländischen Grenzgebiet unterwegs war. Also Schrägstrich Niederrhein, Schrägstrich Rheinland. Also es ist für so ein bisschen übergangsmäßig sind die da unterwegs gewesen. Und alle wirklich historisch interessierten Leute, die uns hier zuhören, werden sofort bei diesem Datum aufgehorcht haben und sich natürlich gefragt haben, war das nicht der Siebenjährige Krieg? Ja, richtig, das war der Siebenjährige Krieg. Und welcher Krieg ging dem Siebenjährigen voraus? Ja, natürlich der Dreißigjährige Krieg, das ist ja logisch. Und der Dreißigjährige Krieg hatte offensichtlich zur Folge...
Du hast noch gar kein Datum genannt.
Natürlich, 1756 bis 1763. Dazwischen fand das statt. Du musst einfach ein bisschen zuhören.
So jetzt, ja.
Sophia, sag mal dem Jonas, dass er da ein bisschen seine Öhrchen spitzen sollen. Der kommt doch aus Lauscha, dann kann er doch mal seine Lauscha ausstellen. So, jetzt aber Schluss. Also, der Dreißigjährige Krieg 1618 bis 48 hatte zur Folge, dass erstens Europa relativ zerrüttet war und zweitens natürlich, sagen wir mal, wirtschaftliche Nöte zunahmen und die Verarmung, die Pauperisierung, wie man sagt, breiterer Schichten der Gesellschaft zunahmen und vor allem halt wirklich schwer ins Gewicht fielen. Und dadurch waren sehr viele Menschen gezwungen, auf der Straße zu leben. Es gab halt unheimlich viele Bettler, es gab unheimlich viele Leute, die auch dann sozusagen in das Kriminalistische, ins Kriminelle vielmehr, das wäre schön gewesen, ins kriminelle Milieu abrutschten. Und es gab immer mehr Gewalt- und Diebstahlsdelikte. Und in dem benannten Siebenjährigen Krieg formierte sich dann um den Rädelsführer Nikolaus Arnold die Mehlbeutelbande. Und die bestand zum großen Teil aus Deserteuren. Also Leuten, die im Siebenjährigen Krieg gesagt haben, also keinen Bock mehr für.
Das war ein bisschen lang.
Absolut. Und ist logisch, ne? Das Gleichgewicht Europas für ein wie auch immer geartetes Volk und Vaterland weiter zu sich bekämpfen oder eben nicht zu bekämpfen, verteidigen, das war für viele nur bedingt sinnvoll. Und dementsprechend haben die sich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Krieg, ich versuche jetzt hier mein eigenes Ding zu machen. Und die haben sich eben diesem Arnold angeschlossen und mit ihm diese Mehlbeutelbande gegründet. Und das war wirklich eine organisierte kriminelle Vereinigung. Also die haben wirklich konzertierte Überfälle gemacht auf verschiedene Privatbesitze, aber auch natürlich auf irgendwelche Züge von Leuten, die halt irgendwohin unterwegs waren. Also die haben sich wirklich gut organisiert und dann eben mit ganz vielen Leuten sind sie da rangegangen und haben am Niederrhein und um das Rheinland herum ihr Unwesen getrieben und dabei auch Städte wie Köln und Düsseldorf sehr hart ins Visier genommen. Und aufgrund der zeitlichen und regionalen Passung kann davon ausgegangen werden, dass die Mehlbeutelbande mit auch Vorbild für Räuberpersönlichkeiten wie Matthias Weber, den sogenannten Fetzer, war. Und Fetzer finde ich schon geiler. Das ist schon ein geiler Spitzname. Wenn du den Spitznamen Fetzer hast, dann bist du auf jeden Fall jemand, der sich mit der Stahlfaust seinen Weg gebahnt hat.
Der Fetzer.
Der Fetzer.
Das kann aber in mehrere Richtungen gehen. Das könnte auch irgendwie könnte auch der Name von so einem lokalen Kabarettisten aus der Oberpfalz sein, der dann irgendwie so mit spitzer Zunge zerreißt er die politische Realität.
Das kann auch sein. Oder von einem Metzger, der sehr gut Hühner rupfen kann.
Der Fetzer, ja.
Ach, der Fetzer.
Und ja, das ist auch dann so einer, der so richtig, wo so richtig große Fettaugen drin sind in der Wurst, wo so richtig grob alles.
Der ist richtig großzügig. Ja. Der fetzt einfach so richtig großzügig. Nee, bei unserem Fetzer, das habe ich natürlich recherchiert, handelt es sich um jemanden, der sich sehr gut prügeln konnte. Dieses Fetzer-Ding kommt schon daher, dass der einfach sehr schlagkräftig war. Und der Fetzer war 1778 geboren worden und dementsprechend natürlich nach der Prime der Mehlbeutelbande. Aber die Mehlbeutelbande war in derselben Region aktiv gewesen, nämlich im Niederrhein, wie ich schon erwähnt habe, am Niederrhein. Und dementsprechend hat dieser Fetzer sich ein Beispiel genommen. Und der Fetzer war im Gegensatz zu der Mehlbeutelbande wirklich auch so mit akuten und richtig genau beschriebenen Rauben berühmt geworden. Zum Beispiel hat er zweimal hintereinander das Neusser Rathaus auseinandergenommen und also quasi ausgeraubt.
Zerfetzt.
Und der hat vor allem, also der war wirklich ein Fetzer, der hat es geschafft, einem Gefängnisaufenthalt zu entkommen, indem er aus dem Turm 7 Meter runtergesprungen ist, aus der Gefangenschaft und geflohen ist. Und Ja, wurde aber schließlich, das muss man auch sagen, der Fairness halber hingerichtet. Also er hat diesen...
Der Fairness halber.
Ja, um den jetzt nicht total zu glorifizieren und zu sagen, der ist jetzt so, was die Räuber angeht, der Shit, sondern das war natürlich dann irgendwie vielleicht schon die Mehlbeutelbande, weil die natürlich auch mehrere Leute waren. Und die haben sich da, wie gesagt, untereinander natürlich auch die Gewinne geteilt und zugeschustert. Und dann ist man vielleicht doch immer zusammen, ist man weniger allein. Ne? So. jetzt aber... die Mädelbeutelbande ist vor allem deswegen erwähnenswert, weil sie eigentlich noch vor der eigentlichen Blütezeit der Räuberbanden aktiv war. Und diese Blütezeit beläuft sich wohl rund um das Jahr 1800. Also es kam dann tatsächlich im ausgehenden 18. Jahrhundert immer mehr zu diesen räuberischen und diesen Bandenaktivitäten. Wahrscheinlich hat das Ganze natürlich auch irgendwie so von Mund zu Mund irgendwie seine Runden gezogen. Und wir befinden uns ja da auch sozusagen im Zeitalter der Französischen Revolution. Und es ist ohnehin so, dass sehr starke Hungersnöte die europäische Zentrale geprägt haben und geplagt haben. Von daher geht man davon aus, dass und man weiß, dass in diesem Zeitraum einfach so das meiste abging, was so diese frühen organisierten Banden betrifft.
Aber gab es also Banden, ich denke bei Banden immer vor allem in Richtung Mittelalter und so Verbrecherbanden, die dann irgendwie so im Wald leben und dann irgendwo brandschatzen und so einen Bauernhof überfallen. Und
ja,
so.
Das würde ich jetzt mal unterscheiden, das sind so kleinere Banden, ne? Also von, keine Ahnung, 10 bis 20 Leuten oder so.
Also, ja, nicht so richtig organisiertes Verbrechen, genau. Mit einer Finanzbuchhaltung und
so,
einem Geschäftsführer, genau. Und Prokurist. Und
ich weiß jetzt nicht, ob die Mehlbeutelbande, das hört vom Namen her, glaubt man jetzt nicht, dass das irgendwie so, aber die waren halt schon, also ich weiß jetzt nicht, wie viele die waren, aber das hörte sich schon bei der Recherche so an, als wäre das eine veritable Menge an Menschen, die halt auch unterschiedliche Aktivitäten gleichzeitig machen konnten. Also das heißt, die sind wirklich organisiert, geplant, vorgegangen. Also so eine Räuberbande im Wald, die sitzt halt hinterm Wacholderstrauch und wenn dann eine Kutsche kommt, denken sie, okay, alles klar, ist wieder soweit. Ne?
Also, so in die Richtung, ja.
Genau, das war schon ein bisschen anders und eben dadurch, die zeichneten sich auch dadurch aus, dass sie rumgezogen sind und haben halt dann wirklich geguckt, so in welchen Städten, was bietet sich gerade an, wo ist irgendwas und wo kann man zuschlagen.
Schon also, strategisch.
Also. Schon strategisch, genau. Und das unterscheidet sich dann schon von so einer Robin Hood-artigen Bande, die da irgendwie im Wald unterwegs ist.
Ja.
Genau, aber wie gesagt, so wahnsinnig viel ist natürlich auch nicht bekannt über diese ganzen Fälle. Man hört halt wieder, also oder liest von Leuten wie dem Fetzer. Da waren eben noch so ein paar andere Einzeltäter auch, die dann in diesem Zeitraum unterwegs waren. Aber wie gesagt, die Mehlbeutelbande, die ist mir schon aufgefallen, so als die früheste Bande, die ich gefunden habe, die dann so in dieser konzertierten und organisierten Weise vorgeht.
Okay. Dann, macht mich das etwas nachdenklich, deine Definition von Banden, dass du jetzt sagst, das war ja keine Bande, das waren ja höchstens 20 Leute. Denn bei meiner ersten Geschichte sind es zwei. Also,
ja, ist doch geil.
Ist aber, gibt's nicht sagt man nicht, dass ab zwei ist, geht das schon? Also zwei Leute sind doch mehrere, also kann man doch schon sagen, das ist schon eine Bande.
Meinetwegen, ey. Aber man sagt ja auch, ab drei Sachen sind irgendwie Sachen der Tradition. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Aber gut.
Doch, RB Leipzig, ne? Jetzt schon 15 Jahre da. Tradition seit 2009.
Ja, stimmt. Established.
Established, ja. Die sind, ja, genau.
Ja, jetzt vor allem mit wirklich absolut, jetzt sind sie ja im linken, also vollkommen im linken Spektrum angekommen mit Guido Klopp an ihrer.
Guido Klopp?
Ich wollte gerade eine Mischung aus Guido Knopp und Jürgen Klopp machen. Nein, mit Jürgen Klopp an der Spitze ist ja jetzt wirklich alles, also da ist ja wirklich, wundert mich eigentlich auch. Ist dann nicht der Red Bull Gründer, Mateschitz heißt er doch, oder?
Ja.
Ist doch so ein richtig rechter Vogel.
Weiß ich nicht genau, aber es hat immer so ein bisschen,
doch,
ja, es ist immer so ein bisschen.
Also er hat auch Service TV und so. Ah, richtig.
Stimmt,
übler,
ja.
Übler,
ja.
Typ. Also, dass der Jürgen Klopp daran lässt, das weiß ich nicht.
Bisschen umstritten. Ja, die ganze Aktion ist ja ein bisschen umstritten. Aber wollen wir uns nicht aufhalten bei der Brausebande, sondern kehren wir zu meiner ersten Geschichte zurück. Und
man kann auch sagen, die Gummibärenbande.
Die Gummibärenbande, genau,
so,
ja.
Das ist geil, die Gummibärenbande.
Die Gummibärenbande.
Red Bull, die Gummibärenbande. Ja, das ist gut.
Kehren wir zurück zu meiner ersten Geschichte. Und da geht es um die Donaumoosräuber.
Jawohl.
Ein ähnlich lustiger Begriff wie die Mehlbeutelbande, finde ich. Allerdings muss ich sagen, dass das Ganze hier schon einen deutlich größeren hinterwäldlerischen Touch und ja, bisschen von deutlich weniger Organisation geprägt ist als vom Wahnsinn. Die Geschichte und das Absurde oder Lustige, na, was heißt lustig, aber ja, schon das doch etwas lustig ist an dieser Geschichte auf jeden Fall schon, wie die beiden hießen. Ne? Also im tiefsten Bayern und die Namen sind so, wie sie bayerischer nicht klingen könnten. Der eine heißt Ferdinand Gump oder hieß und der andere Eduard Genswürger.
Aber ich finde, Seppel Genswürger hätte ich noch besser
gesagt. Seppel Genswürger, ja. Aber Genswürger ist ja schon Genswürger auch ein krasser schon, Nachname.
Da bist du schon.
Da weißt du auch, da brauchst du auch nicht irgendwie interpretieren, wie der entstanden ist. Aber naja.
Nee, da bist du schon Söder sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroß.
So ungefähr. Und die sind in den 1870ern aktiv gewesen und räuberten in der Gegend zwischen Ingolstadt und Augsburg. Dort befand sich damals das noch recht dünn besiedelte Donaumoos. Das war so ein Moor, was die irgendwann mal trocken legen wollten und gesagt haben, da sollen Leute angesiedelt werden. Und dann gab es dort eben nur eine Handvoll Kolonisten, die dort quasi lebten und dafür zuständig waren, dass das ein bisschen trockener wird und dass man das dort besiedeln kann. Und die sollten dann schon so ein paar Sachen anbauen. Und das war quasi die Situation dort. Und natürlich dünn besiedelt und so, dass jetzt kaum Leute dorthin gehen, für die ein guter Rückzugsort für die beiden Räuber. Es ist wirklich also ziemliches Klischee von diesen Räubern und Banditen. Ungefähr so, wie man sich das bei, wenn man das zum Beispiel bei Red Dead Redemption auch kennt, wo die dann so im Sumpfland sich verstecken. Und praktischerweise war nebenan war direkt eine Gegend, die durch Hopfenanbau unter anderem relativ reiche Bauern hervorgebracht hat. Und da war quasi Geld auf der einen Seite, wo man ein bisschen was holen konnte und auf der anderen Seite ein guter Rückzugsort. Und deswegen sind die dann dort quasi, also die Situation, die waren Opfer der Umstände, muss man sagen, sind da reingekommen. Haben sich in der Schule schon kennengelernt, dort war der Gump als Raufbold verschrien, was irgendwie allen Angst gemacht hat, die ihn dann deswegen gemieden haben. Nur der Genswürger, dem war das, für den war das kein Problem, deswegen haben die sich dann sehr schnell angefreundet und gut verstanden. Haben dann neben ihrer gemeinsamen Zimmermannsausbildung angefangen, so ein bisschen zu wildern und ja, dann hier und da kamen dann etwas härtere Straftaten dazu, auch Diebstahl, Körperverletzung und eben, das ist der schöne Begriff von damals, die Wilderei oder wie es damals genannt wurde, Jagdfrevel. Klingt auch gut, finde ich. Das hat sie dann ins Zuchthaus gebracht und der Gump saß da, glaube ich, nur 2 Jahre ein bis 1871, wurde dann wieder entlassen und der Genswürger hat zwar eine etwas längere Haftstrafe bekommen, hat dann aber auch gesagt, das sehe ich jetzt auch nicht ein und ist dann 1872 geflohen aus der Haft. Und dann haben die sich ja einen Tag später wieder getroffen und haben munter weitergemacht. Und dann kam es am 11. Dezember 1872 zum ersten Mord der beiden. Da war ein Viehmarkt in Mainburg und Mainburg kennt man wahrscheinlich noch aus diesem Meme von diesem kleinen Jungen, von diesem bayerischen kleinen Jungen, der bei dieser, wie hieß die Sendung, Mini-Playback-Show, wo diese Kinder gesungen haben. Es gibt ja ein ganz berühmtes Video von diesem kleinen Jungen, der erzählt, dass seine Mutter zu Hause quasi wie an der Leine gehalten wird und dann, ja, die darf sich frei bewegen zu Hause, die darf frei rumlaufen, die darf sogar bis nach Mainburg in der Früh und Nachmittag, da darf die bis nach Regensburg. Okay. Daher kenne ich Mainburg, naja, egal. Dort jedenfalls war diese Region und da war ein Viehmarkt und zu diesem Viehmarkt sind natürlich die ganzen Bauern aufgebrochen mit relativ viel Geld im Gepäck. Und ja, dort sind die dann auf der Dorfstraße auf die Donaumoosräuber getroffen, die zwei davon dann ermordet haben und einen ja nur bewusstlos geschlagen, aber ausgeraubt haben. Und das hat sich, ist halt ein Dorf, ne, relativ schnell verbreitet und die Nachricht von diesen beiden toten Bauern hat dazu geführt, dass der Viehmarkt gar nicht mehr so interessant war, sondern jetzt diese Waffenhandlung in Mainburg gestürmt wurde und die Leute dort sich eingedeckt haben mit Waffen und Munition, sodass die gar nichts mehr hatten, weil die sich dachten, ich will wenigstens nach Hause kommen. Und das Ganze hat die ganze Region insgesamt in Angst und Schrecken versetzt, hat auch dazu geführt, dass die Zivilgesellschaft sich da versucht hat, so ein bisschen zu organisieren. Die Nerven lagen so ein bisschen blank. Da gab es die Geschichte von einem, der irgendwie angesprochen wurde, wo wirklich wie im Märchen oder in der Geschichte so mit Mistgabeln vor dem Gesicht er dann gefragt wurde, kennst du den Genswürger? Und dann gab es schönen Bericht aus einem Zeitungsausschnitt, wo die geschrieben haben, im benachbarten Großmehring, wo die streitbare Jugend mit Besenstielen bewaffnet den Brückenkopf bewacht, soll ein solcher Posten einen dermaßen reglementswidrigen Rausch gehabt haben, dass er auf einem Schubkarren heimgefahren werden musste und in dieser Querlage 3 Gulden aus der Tasche verlor. Weiß ich jetzt nicht, warum das so viel, also das sollte, glaube ich, in dem Zeitungsartikel aufzeigen, dass die alle in Alarmbereitschaft sind.
Die waren alle aufgeregt.
Genau. Und genau, dann kam es zu weiteren Raubüberfällen. Allein im Januar 1973 waren es wohl 28 Delikte, wo dann auch der Staat gesagt hat, jetzt müssen wir da mal ein bisschen Polizei hinschicken. Und dann sind die ein Stück weitergezogen. Und unter anderem kam der Herr Genswürger bei seiner Affäre unter. Das war eine Krämersfrau, Margarete Kufer, genannt Gretel, und die hat ihn mit Kleidung, Lebensmittel und Munition versorgt, was man halt so macht. Und laut späterer Aussagen haben die sich eines Abends dort beide, der Genswürger und der Gump, unweit mit dessen Spusi Gretel an ihrem Haus getroffen, etwas abseits, und dann ist diese Gretel kurz ins Haus gegangen, kam aber irgendwie nicht wieder. Und dann haben die gesagt, naja, komm, dann ziehen wir jetzt erstmal weiter, bevor das hier irgendwie schwierig wird. Und dann sind die losgelaufen, und dann ist dem Gump aufgefallen, dass er sein Gewehr vergessen hatte, dort, wo sie sich getroffen haben. Ist dann zurückgelaufen, und der Genswürger hat quasi aus der Entfernung das beobachtet und hat dann gesehen, dass da jemand kam. So. Und hat dann laut den Aussagen in der Vernehmung später, das hat, wie muss man dazu sagen, hat der Gump erzählt, also der jetzt hingelaufen ist zu dem Ort, um sein Gewehr wieder zu holen, da hätte der Genswürger geschrien, halt, wer da, als er dort die Silhouette gesehen hat. Und der Gump hat geantwortet, die Gretel ist's. Und in dem Moment hätte der Genswürger auf seine Freundin und Affäre geschossen. Und da hat der Gump gerufen, damischer Kerl, das ist doch die Gretel. Und dann gab's ja noch einen Schuss, und dann ist sie getötet worden. Und naja, man zweifelte danach diese Aussage so ein bisschen an. Weil das, wie gesagt, die Erzählung von diesem Gump war, und laut Obduktion kam der Schuss aus nächster Nähe, was ja nicht dazu passt, und die Frau muss wohl auch entblößt gewesen sein dort. Also das klingt eher, lässt eher andere Annahmen zu.
Eieiei.
Der Genswürger konnte das Ganze aber nicht mehr irgendwie anders erzählen, weil der wurde nämlich am Tag drauf oder auf der weiteren Reise dann von dem Gump auch erschossen, weil der dann gesagt hat, ja, ich will mal die Menschheit von diesem Scheusal hier befreien.
Okay.
Hat den dann erschossen, und von der Leiche vom Genswürger wurde dann ein Foto gemacht, was eine der tatsächlich ersten Kriminalaufnahmen ist an Fotos. Und ja, der wurde dann auch, das finde ich auch sehr interessant, weil das natürlich auch seine Kreise gezogen hat und die Angst in der Bevölkerung groß war, war das natürlich auch irgendwo, dass man den gefunden hat, so ein bisschen so ein Aufatmen. Deswegen gab es viele Schaulustige, und dann haben die gesagt, naja, dann stellen wir die Leiche halt erstmal 5 Tage hier öffentlich zur Schau, bevor wir überhaupt erstmal die Leichenschau machen. So. Und das reiht sich jetzt ein in die Liste der lustigen oder interessanten Namen. Nachdem der Gump den Genswürger ermordet hatte, wurde die Leiche von Alois Donaubauer gefunden. Es ist wirklich, also diese Namen sind schon sehr, sehr bayerisch. Genau, dann hat der Gump gesagt, ja, jetzt mache ich alleine weiter, so im Catch Me If You Can Style, zu viele englische Wörter in einem Wort. Genau, er hat sich verkleidet als Handwerker, Hausierer, Soldat und, das finde ich besonders bemerkenswert, auch teilweise in Frauenklamotten. Und ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass das so gut gemacht war, dass er da wirklich irgendwie so aussah, und wurde dann 1873 durch einen Zufall gefasst. Starb dann kurz darauf im Gefängnis an Tuberkulose, und um mal einen Eindruck zu erhalten, wie sehr die Region in Angst und Schrecken versetzt haben und wie sehr das zur Legende wurde. Es war noch viele, viele, viele Jahre später üblich, dass die Eltern ihre Kinder ermahnt haben mit dem Satz, sei artig, sonst holt dich der Gump.
Das klingt tatsächlich nach so einer Legende. Und wahrscheinlich haben sie den Wald, in dem der Gump seinen Kollegen ermordet hat, auch Forrest Gump genannt.
Forrest Gump. Natürlich, Forrest Gump, ja, klar. Natürlich.
Ja, krass, ey. Das ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr krasse Geschichte. Auch irgendwie typisch, dass so richtig verruchte Gangster sich dann am Ende gegenseitig umbringen. Ne? Also so, das ist zumindest, wenn die so richtig böse sind, dann ist das so auf das Ende irgendwie.
Ja, das ist schon alles so ein bisschen merkwürdig so zum Ende hin.
Ja, man weiß es nicht.
Auch mit der Affäre.
Aber man würde gerne die zweite Meinung hören zu der ganzen Geschichte.
Schwierig, weil ja, vielleicht liegt da der Grund, warum diese zweite Meinung gewaltsam unterbunden wurde, sagen wir es mal
Davon
so.
Davon ist auszugehen, ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr guter Start. Auch irgendwie mit so einer neuen Facette, also im Sinne von das erste sozusagen kriminalistische Beweisfoto Wir haben
oder
die ein, erste,
eine sehr frühe, eine
sehr,
sehr
frühe. Wir haben eine der frühesten Banden. Also es ist schon, hey, wir sind da schon sehr, sehr. Ja, jetzt kommen wir mal, wir werden ein bisschen moderner jetzt.
Genau, kommen wir mal, gehen wir mal raus in die große, weite Welt.
Gehen wir mal jetzt raus. Und jetzt vor allem gehen wir mal raus in so richtig organisierte Kriminalität. Und zwar, wir gehen in den Bereich der Kartelle. Ich habe hier ein Kartell herausgesucht, das ich für ein sehr gutes Beispiel dafür halte, wie Kartellstrukturen aufgebaut sein können und wie erfolgreich das sein kann. Nämlich das Sinaloa-Kartell habe ich mir ausgesucht. Ein mexikanisches Verbrechersyndikat, das vor allem im Bereich des Drogenhandels aktiv ist.
Narcos Mexico.
Ja, wie, genau, wie eigentlich aber alle Kartelle, also Drogenhandel ist einfach so das ertragreichste Geschäft. Aber auch Menschenhandel und Geldwäsche sind natürlich, also Geldwäsche hängt ja irgendwie dann eh mit zusammen, aber Menschenhandel ist auch oft wie so noch so eine, ich nenne es jetzt mal ganz lapidar, Unterrubrik, die sich da die Kartelle mit einverleiben.
Und ist üblich und gehört zum guten Ton.
Sozusagen, genau. Und Kartell. Das Kartell, das Sinaloa-Kartell, ist tatsächlich unterteilt in Untergruppen. Und deswegen heißt dieses Kartell auch Federación. klingt so ein bisschen sportlich, aber das ist, ja, das ist tatsächlich unterteilt. Es ist, gibt diese Untergruppen und die werden dann jeweils meistens von Chefs geführt, die wiederum eine ganze Familie im Rücken haben. Und deswegen funktioniert das auch alles. Also das sind irgendwie alles Familienbetriebe. In dem Sinne aber, wie man gleich merken wird, Betriebe, die wirklich ihr Netz unheimlich weit gespannt haben.
Aber die Betriebe heißen Federation oder die Gesamtheit?
Nee, die Gesamtheit heißt Federation, was ja eher so auf die föderative, auf den föderativen okay. Charakter
also
hinzieht.
Also wie die FIFA als Dachverband quasi.
Sozusagen, genau.
In dem Fall dann die Drogen-FIFA, also die Schniefer.
Die Schniefer, so sieht's aus. Die Schniffer. es gab 2008 tatsächlich eine Aufspaltung und schließlich wurde das Kartell von El Chapo und El Mayo geleitet. So, jetzt muss man wissen, diese beiden Drogenbosse wurden irgendwann festgenommen. Und letzterer tatsächlich erst dieses Jahr. Also El Mayo ist tatsächlich erst seit 2024. Wieso lachst du?
El Mayo.
Ja, ja.
El Mayo klingt, als wären die Los Vojos zurück.
Das ist, ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas kommt in diesem Bereich. Und seitdem herrscht tatsächlich innerhalb des Kartells Krieg, weil die Nachkommen von El Chapo und El Mayo sollten jetzt die ganze Leitung übernehmen. Aber die haben sich irgendwie verkracht, weil die nämlich gegenseitig behaupten, dass die jeweils andere Seite den eigenen Vater verraten haben. So, das ist natürlich dann auch die Kehrseite der ganzen Medaille. Allerdings sitzt El Chapo schon eine relativ lange Zeit im Gefängnis und das heißt ja nichts. Also viele Drogenbosse können aus dem Gefängnis noch allerlei bewirken.
Ja.
Dementsprechend, also, aber wie gesagt, die sind ja auch Partner gewesen. Also El Mayo hat da irgendwie in seinem Sinne weitergemacht. Und naja, wie auch immer. Bis dahin jedoch ist das Sinaloa-Kartell wirklich eine richtige kriminelle Erfolgsgeschichte. Nachdem nämlich die Federación in einzelne Teile zerbrochen war, zum Beispiel auch das Tijuana-Kartell, man kennt es, hatte sich das Sinaloa-Kartell 2011 zum größten Kartell Mexikos gemausert. Das konnte wahrscheinlich vor allem deshalb passieren, da der mexikanische Präsident Calderón oder zumindest wurde ihm das nachgesagt, mit dem Kartell zusammengearbeitet hat. Und diese anderen Splittergruppen, die hatten immer wieder Probleme mit dem Militär. Und das hat wohl Calderón dem Kartell Sinaloa erspart, soweit.
Ja.
Allerdings war der, soweit ich mich erinnere, das habe ich jetzt aber nicht notiert, nur bis 2012 im Amt. Das heißt, das war dann, die Karten wurden dann irgendwie neu gemischt. Und um jetzt aber mal diese ganze Brutalität und auch so diese offene Brutalität der Bandenkriege da zu verdeutlichen. Am 26.05.2011 lieferten sich die Mitglieder des Sinaloa-Kartells eine offene Schießerei aus Autos heraus mit einem anderen Splitter oder anderen Splittergruppe, nämlich den Zetas. Und die Schießerei dauerte eine Stunde lang und dabei wurden 29 Leute teilweise mit Kampfanzügen bekleidet getötet.
Oh Mann.
Und da, also es ging richtig ab. Und ja, auch mit dem Militär gab es mittlerweile dann irgendwie so ab 2012 regelmäßig Kämpfe, weil, wie gesagt, Calderón war weg und irgendwie haben die sich dann untereinander verraten und es ging dann irgendwie auch gegen das Militär. Das Militär hat versucht durchzugreifen und so weiter und dann kam natürlich die Konfrontation und das Kartell hat sich extrem ausgedehnt und es ist so, dass es tatsächlich in 40 Ländern Zweigstellen, in Anführungszeichen, gibt, unter anderem in Australien. Also das ist schon gut, die haben gut exportiert.
Die sind aufgestellt, ja, Weltkonzern.
Absolut. Und auch in den USA ist es in 76 Großstädten vertreten, das Sinaloa-Kartell. Und was interessant ist, dass die Kartelle, also jetzt meint das allgemein alle Kartelle in Mexiko, das fand ich sehr spannend, die sind mit 175.000 Mitgliedern der fünftgrößte Arbeitgeber. Das ist auch eine sehr, sehr zweifelhafte Statistik, aber irgendwie sehr witzig. Ja, offiziell wurde das Sinaloa-Kartell von der Polizei 2010 als die mächtigste Drogenorganisation weltweit bezeichnet. Und von 1990 bis 2008 sollen bis zu 200 Tonnen Kokain durch das Kartell vertrieben worden sein. Wenn man sich jetzt heutige Drogenfunde anguckt, unter anderem an deutschen Häfen, es gibt gerade im Spiegel eine ganz interessante einen Artikel dazu, dann wird diese Marke als gar nicht so wahnsinnig hoch erscheinen. Weil ich glaube, der jüngste Drogenfund in Hamburg, der beläuft sich auf 200 Tonnen. Also es muss Irrsinn gewesen sein, was das für ein Fund war. Und
aber wenn du aus dem Spiegel von einem Drogenfund erfährst, dann hast du wahrscheinlich auch selber ein Problem, ne?
Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich sehe halt auch. Ich habe das schon verstanden.
So.
Genau. Ja, jedenfalls ist das alles, glaube ich, deswegen damals noch ein bisschen komplizierter gewesen, weil natürlich die Logistik noch ein bisschen schwieriger war. Und ich glaube, dass die Dunkelziffer irrsinnig viel höher war damals, als sie heute ist. Wobei man sagen muss, dass tatsächlich an den Häfen, jetzt gerade hier deutschen Häfen, da gibt es wohl auch einen unfassbar großen Nachholbedarf. Also die haben unheimlich wenig Geräte, die irgendwie röntgen können und diese Container dann wirklich durchleuchten können. Und da ist man jetzt mittlerweile in Rotterdam beispielsweise viel besser aufgestellt, weil man einfach in den Niederlanden auch dieser unfassbaren Bandenkriminalität Herr werden muss.
Ja.
Und das geht ja da so ab. Aber wir sind da in Deutschland tatsächlich auf dem Weg hin und das ist echt eine sehr bedrohliche Entwicklung. Wie dem auch sei, dieses Kartell hat irgendwann eben mit Ismael Zambata García, kurz El Mayo, einen Alleinherrscher. Und ganz interessant sind auch so ein paar Zahlen. Und zwar zum Beispiel haben die wohl Politiker und Polizei und so mit mindestens 1 Million Schmiergeldern irgendwie bestochen insgesamt. Und also da ist unheimlich viel, und das sind ja Handgelder meistens, ne? So,
ja.
Da ist unheimlich viel gelaufen. Und das ist auch interessant, auf diesen Typen, auf El Mayo, war dann am Ende auch eine Belohnung von 15 Millionen Dollar ausgesetzt. Und die Tatsache, dass der nicht gefasst wurde lange Zeit, mag wohl damit zusammenhängen, dass wirklich das Netz dieses Kartells bis in die höchsten politischen Kreise gesponnen war und eben auch irgendwelche hohen Polizisten da am Start waren und Beamte, die mit drin hingen und irgendwie profitiert haben. Teilweise waren selber so ehemalige Polizisten, haben dann wieder in Splittergruppen angefangen und dann irgendwie auch mit Drogen ihr Geld verdient. Also da ist eine sehr, sehr starke Vermischung zwischen, ich nenne es jetzt mal Zivilgesellschaft und auch Beamtengesellschaft und eben der kriminellen und organisierten Kriminalität.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr krass und sehr durchschlagend. Und es ist wohl auch so, dass nirgendwo anders als in Mexiko eben so eine starke Vermischung stattfindet. Und El Mayo sitzt mittlerweile wohl im Knast. Er ist, so wie ich das verstanden habe, in den USA eingebuchtet worden. Und der sollte tatsächlich seine Verbindungen offenlegen. Also wenn der jetzt auf eine gute, in Anführungszeichen, Haftbedingung da spekuliert, wenn er einen Deal macht, dann könnte es sein, dass in Mexiko ein Erdbeben stattfindet und da eben auch ganz, ganz viele Leute im politischen Oberhaus ihr Handtuch schmeißen müssen oder beziehungsweise selber geschmissen werden. Und also das ist wohl eine ziemlich krasse Nummer, wobei da, wie gesagt, gerade alles drunter und drüber geht, weil diese Nachkommen sich da eben total verfeindet haben
ja.
und sich jetzt bekriegen.
Naja. Das ist immer bei erfolgreichen Familienunternehmen, wenn dann die Nachfolger sich nicht einig werden, gibt es immer Probleme.
Absolut. Siehe BMW, siehe was weiß ich. Oder Aldi. Aldi ist es, glaube ich, ein besseres Beispiel.
Ja. So. Genau, Sinaloa Süd und Sinaloa Nord, herrlich.
Genau, so sieht's aus.
Ja, das ist ja auch, kann man ja gut sich auch angucken, Teil aus dieser Episode ist ja dann Narcos Mexiko, da geht's ja darum. Und generell, es ist ein Stoff, aus dem ja, ja irgendwie so die Filme gemacht sind. Gibt ja mehr, gibt ja auch El Chapo, hat ja eine eigene Serie. Ja. Narcos, die normale Serie gibt, Narcos Mexiko.
Absolut.
Kann ich sehr empfehlen, weil das auch eine von diesen Netflix-Serien ist, die man, wo man auf jeden Fall kein Handy benutzt. Bei anderen, weil sie so packend und so fesselnd sind, aber in dem Fall auch, weil ungefähr 95% der Zeit irgendjemand auf Spanisch irgendwas labert und man muss die Untertitel lesen,
ja, ja.
Sonst ist man völlig raus, also von daher.
Aber interessant, dass du das erwähnst mit dem Stoff, aus dem die Filme sind. Letztendlich, ich komme gleich noch zu einem anderen, ich will Ihnen jetzt nicht zu viel verraten, aber da merkt man natürlich, dass auch Hollywood diese Themen aufgreift und es immer wichtiger wird, auch so authentische Parts irgendwie in den Filmen unterzubringen. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Mhm. Aber genau, wie du sagst, also das ist natürlich, eignet sich ja auch für Serien, weil einfach das, also weil das Leben der meisten Protagonisten in diesen Bandenkriegen oder in dieser Drogen-Mafia-Geschichte, das ist ja ein Leben, das hast du einfach, es ist nicht vergleichbar mit dem eines Normalsterblichen, sondern die sind halt einfach auch, wissen auch, also ich habe da eine Doku gesehen über so eine Gang, über die ich gleich noch rede, also die Leute werden da interviewt und die sagen halt so, ey, ich weiß halt wirklich nicht, ob ich morgen noch lebe, so einfach, deswegen ich lebe, also die leben natürlich ganz anders,
ja.
Und dementsprechend geht's auch einfach ab, so, also das ist schon, da kannst du, glaube ich, mit einzelnen Persönlichkeiten kannst du da schon eine komplette Serie füllen.
Das ist, ja, es ist auf jeden Fall special, klar. Natürlich. Ja, sehr gute, jetzt mal eine globale Geschichte tatsächlich,
ja, ja.
In dem Fall. Ich bin da irgendwie so ein bisschen, ich bin da heute so ein bisschen beschränkt auf deutsches Gebiet und auf, ja, auch jetzt wieder eine kleinere Größe, von der ich jetzt wieder, muss jetzt von deiner Riesen, vom fünftgrößten Arbeitgeber in Mexiko.
Ich habe einen halben Drogendealer.
Nee, ich habe den größten Arbeitgeber in der Familie Götze,
ach,
die Gebrüder
an.
Götze.
Ja, selbstverständlich.
Wieder zwei, wie der Name schon sagt, Mario und Felix Götze. Den einen kennt man mehr, der andere ist nicht so ganz erfolgreich wie der Weltmeisterbruder. Nein, natürlich nicht. Es geht um Hermann Paul Max Götze und um Max Arthur Walter Götze.
Ja, die kenne ich auch.
Also, ja, die Auswahl an Vornamen damals war stark begrenzt. Ein Verbrecherduo in den 1930ern. Die sich ein bisschen spezialisiert hatten, anders als die Donaumoos-Beklapperten, die irgendwie ein bisschen alles so gemacht haben und alles irgendwie so ein bisschen so einen merkwürdig spontanen Touch hatte und so einen hinterwäldlerischen Touch, waren die Götze-Brüder, ja, also die hatten einen so erfolgreichen Signature-Move, dass ihnen sogar ein eigenes Gesetz gewidmet wurde. Das Lex Götze, beziehungsweise das Reichsautofallengesetz.
Also aber ehrlich, also ich meine, ich finde es ja ganz gut, dass manchmal so lateinische Fachwörter drin sind, aber Lex Götze, also da kannst du doch wirklich besser, also es ist ja Quatsch.
Warum?
Ja, weil du ja, also das Ö als Umlaut existiert ja nicht in der lateinischen Sprache. Deswegen
na, UE
ist,
dann.
Ja, ja, Lex Götze, also man wissen will.
Lex Götze, natürlich.
Das ist eine Verschandelung.
Die beiden haben jedenfalls in den 30ern angefangen, bisschen spezielle Raube zu machen. Es ging damit los, dass es im Berliner Grunewald, ein relativ bewaldetes, verlassenes Gebiet oder nicht so dicht besiedelt auf jeden Fall wie der Rest der Stadt, da gab es den ein oder anderen beliebten Platz, wo sich Liebespaare im Auto trafen, um dort so ein bisschen, es war quasi so
zu bumsen.
Der Schnackselspot. Wenn man so will. Und
der Fickplatz.
Ja, genau. Und dort sind die quasi hingegangen und haben dann am Fenster geklopft, haben gesagt, hallo, bevor ihr weitermacht, erstmal hier Eintritt. Nicht, sie haben es nicht so genannt, sie haben halt die Knarre reingehalten und haben die ausgeraubt. So.
Ja, aber Hände hoch oder Hose runter ging ja nicht.
Ja, nee, das war schon durch. Aber genau, die haben die dann halt einfach auch in anderer Hinsicht erleichtert, sagen wir es mal so. Und das war relativ eine erfolgreiche Masche, denn das hat so große Kreise gezogen, dass der Josef Goebbels persönlich 1935 der Presse verbieten musste, über diese Verbrechen überhaupt zu berichten, weil das natürlich irgendwie schlechte PR macht im Jahr vor der Olympiade, vor den Olympischen Spielen in Berlin. Und es gab nämlich zu dieser Zeit fast täglich Anzeigen wegen genau dieser Taten. Und dann hat gleichzeitig natürlich die Polizei ihre Fahndungen verstärkt, auch mit Lockvögeln und solchen Sachen, waren dabei aber nicht erfolgreich. Sie haben halt eben nur ein paar Patronenhülsen mal gefunden oder irgendwas. Und die zwei haben dann ihr Revier gewechselt und haben ihre, Naja, ihre Methoden noch etwas mehr spezialisiert. Sie haben nämlich dann angefangen mit Autofallen. Das heißt, sie haben einfach Bretter auf die Straße gelegt, dass Lieferfahrzeuge zum Beispiel anhalten, sind dann aus den Büschen rausgekommen und haben die dann dort überfallen. Und das haben die so lange und so erfolgreich betrieben, dass das dann auch irgendwie so gut wie jeder Kraftfahrer dann mitbekommen hat, dass diese Masche eben existiert. Deswegen mussten sie die Methode immer weiter verfeinern. Und dann waren es irgendwann statt Ästen und Brettern Bäume und irgendwelche Barrikaden. Und dann haben sie mal irgendwelche Seile gespannt, mit denen sie dann die Bäume gerade umgerissen haben. Und irgendwann sind sie dann ein bisschen subtiler vorgegangen und haben zum Beispiel eine Geldtasche an den Straßenrand gelegt, sodass da quasi das vorbeifahrende Auto da anhält und sich denkt, oh, Glückstag, ein Schatz. Und sie die entsprechenden Leute dann überfallen konnten. Jetzt war so ein bisschen die Dummheit, dass der Max Götze zunächst etwas auffällig mit dem Geld umging, was er nach dem Dafürhalten der Person, der er aufgefallen ist, eigentlich nicht haben kann oder konnte. Und deswegen hat die den gemeldet, dann wurde er von der Polizei geschnappt. Aber die hatten gegen ihn nicht wirklich so richtig durchschlagende Beweise. Deswegen war es dann für die Polizei auch gut, dass sie den Bruder Walter dann noch schnappen konnten. Denn den haben sie dann identifiziert anhand eines auffälligen Fingers. Die wussten seit 1937, dass er irgendwie einen verunstalteten Finger hat und haben ihn daran identifizieren können. Und es gab damals die Mordkommission unter dem Chefermittler Ernst Gennert, der ist auch bei Babylon Berlin mit dabei, also eine Polizeilegende quasi. Und der hat dann einerseits herausgefunden, dass einer von den zwei Morden, die die beiden auch, beziehungsweise der Walter, begangen hat, dass dabei eine Patrone verwendet wurde, die auch bei an diesem Schnackselplatz gefunden wurde. Also der hat quasi zusammengebracht, dass das dieselbe Waffe sein muss.
Okay, krass. Mhm.
Und dadurch haben die eine Verbindung herstellen können und haben dann später, wie gesagt, diesen Walter geschnappt anhand seines Fingers. Und der war dann umfassend geständig, hat diese Morde gestanden und auch die Mittäterschaft seines Bruders. Damit war klar, der Walter ist erledigt. Und jetzt wissen wir ja, wie der NS-Staat so insgesamt so drauf war. Die wollten natürlich beide dann einfach zum Tode verurteilen, weil insgesamt 157 Fälle von Raub, Gesamtbeute 13.000 Reichsmark und 16 mal schwere Körperverletzung plus die zwei Morde von dem Walter, der dann für den Mord zum Tode verurteilt wurde. Und jetzt haben die aber gesagt, nee, wir wollen die beide hinrichten. Ne? Wir wollen jetzt nicht nur einen, aber um diesen Max Götze hinzurichten, hat halt die Rechtslage gefehlt in diesem Punkt. Denn ja, gab eben kein Gesetz, was für die Fälle, die dem Max angelastet wurden, die Todesstrafe vorgesehen hätte. Und deswegen musste man rückwirkend fix noch ein Gesetz machen, weil einfach gegen das Gesetz willkürlich Strafen erlassen, das hätte der Todesrichter Roland Freisler niemals gemacht. Oh, ja. Das würde ja ein ganz, ganz schlechtes Licht auf ihn werfen. Deswegen braucht das natürlich alles seine Ordnung. Und dann haben die eben dieses Reichsautofallengesetz rückwirkend noch gemacht, was natürlich auch jeder rechtsstaatlichen Logik widerstrebt und haben dann eben beide dadurch hinrichten können. Finde ich jetzt mit diesem Gesetz dann eben auch bemerkenswert, weil das auch wieder so eine typisch deutsche Sache ist, wo du sagst, die haben so viele, dieser NS-Staat hat so viele willkürliche Verbrechen begangen und hockt dann aber bei sowas dort und dann sagt die, da brauchen wir jetzt eine Rechtsgrundlage.
Ja, das Drumherum, also, das ist halt interessant. Das ist
völlig absurd.
Ja, so richtig heuchlerisch, ne? Also, das muss man einfach sagen. Ja,
ja, krass. Ja, aber so typisch deutsch.
Ja, ja.
Dass
du
sagst, an anderen Stellen wird alles willkürlich in Schauprozessen durchgezogen. Ja, nein, brauchen wir. Ja. Brauche ich schriftlich. Also, gruselig.
Sehr gruselig, auf jeden Fall, definitiv.
Aber natürlich auch eine stattliche Bilanz. Also 157 Raube, 16 schwere Körperverletzungen und zwei Morde ist natürlich
das ist stabil.
Unabhängig davon, in welchem System das passiert, nichts Gutes.
Definitiv. Und zeugt davon, dass da sehr viel kriminelles Potenzial in diesen beiden Götze-Brüdern schlummert.
Aber das musst du erstmal schaffen, dass wegen dir erst ein extra Gesetz gemacht wird. Ne? Das ist natürlich auch so ein Ding.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ey, also wie gesagt, deine Banden sind natürlich sehr klein, aber überhaupt kein Thema.
Ich habe gleich noch eine große.
Du hast noch eine große Bande, okay, alles klar. Ich habe auch noch eine und zwar handelt es sich hier um eine Gang. Und ja, nicht nur der Gang selber nach, sondern auch den einigen aus der Ferne Beurteilenden ist das die gefährlichste Gang der Welt. Und die Rede ist von der MS-13, die entstanden wurde in den 80er Jahren.
Klingt wie ein sehr modernes Kreuzfahrtschiff.
Ja, ja, genau. Aber ich kann es auch aufschlüsseln, das M und das S, die stehen dabei für Mara, also das heißt insgesamt heißt die Gang Mara Salvatrucha. Und Mara steht für Bande, Salva ist salvadorianisch, mhm, und Trucha steht für wachsam oder intelligent, ist so ein bisschen Gangs, ist so Slang-Sprache.
Okay.
Und Augenzeugen sagen, dass niemand einen Angriff dieser Gang überlebt. Also das heißt, wenn die dich killen wollen, dann machen die das. Und das Krasse ist, also die sind ja aus El Salvador so ursprünglich und haben auch dann tatsächlich auch so ein bisschen waffenmäßig, sind die da so ein bisschen oldschool unterwegs, sind nämlich mit Machete am Start. Und ja, also die sind dann doch, tauchen dann gerne mal hinter ihren Opfern auf und schneiden denen die Kehle durch oder Schlimmeres, was man klar nicht für möglich hält, aber dazu später. In den USA besteht tatsächlich diese Gang aus 10.000 Mitgliedern, also es ist eine relativ große. Und,
das ist der fünftgrößte Arbeitgeber.
Ja, ja, genau, der USA. Da sagt ein Polizist, den ich da auch, mit dem habe ich da ein Interview gesehen, dass die, also da gibt es wohl unterschiedliche Interpretationen, aber einer sagte, das ist auch sehr realistisch, dass diese 13, also die heißen ja MS-13, für einen Schuss in den Kopf, also eins, und drei in den Körper steht. Das ist so die Idee. Und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass die mit Macheten unterwegs sind, schon irgendwie ein bisschen seltsam.
Bisschen aber, merkwürdig, aber auch, also auch ein bisschen willkürlich festgelegt, oder?
Nee, also die schießen halt, die Idee ist ja, dass du
die machen das immer, halt Signature.
Dreimal quasi. Das ist ein bisschen der Signature-Move, aber die Idee ist ja, dass du dreimal in den Körper schießt und dann schießt du einmal in den Kopf, um sicher zu gehen, sozusagen, ne? Das ist ja so ein bisschen die Sache. Und
ist das die Regel, oder was? Also weiß ich nicht.
Naja, aus der Ferne schießt du ja eher auf den Körper, weil du leichter triffst. Und dann gehst du nochmal hin und machst noch einen finalen Hinrichtungsschuss sozusagen. Du kannst ja jetzt sagen, was du willst. Ich bin jetzt nicht Mitglied oder so. Ich kann dir da keinen Aufschluss drüber geben. Der Typ hat das gesagt, das kann ich jetzt so weitergeben.
Einfach mal so, wäre aber auch, da würde ich tatsächlich diese hohe Aufopferungsbereitschaft, dass du bei so einer Gang dann kurz mal Mitglied bist, um die in einem Hobby-Podcast dann zu erwähnen.
Doch, finde ich auch, und dann so. Ist eigentlich legitim. Ich glaube, das Blöde ist, dass du danach nicht mehr rauskommst. Also wenn du, das ist auch, glaube ich, Teil dieser...
Vor allem
dieser,
nicht mit der Begründung, ich bin deutscher Comedian und will einen Podcast drüber machen. Ja. Ich war nur deswegen mal kurz dabei.
Ich wollte ein Praktikum machen.
Ja, das war auch mit der Arbeitsagentur so abgesprochen. Da müssen wir jetzt nicht hier so tun, als wäre hier verbindliches irgendwie. Wo steht denn das? Wo steht denn das, dass ich jetzt hier voll dabei bin?
Mit der El-Salvadorianischen Arbeitsagentur.
Sie hören von meinem Anwalt.
Genau. auch interessant, dass die Wurzeln dieser Gang natürlich in El Salvador liegen, aber vor allem im Bürgerkrieg. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis bei mir zu der Mehlbeutelbande. Ne? Also es gibt widrige Verhältnisse, es gibt eine wirtschaftlich schwierige Situation, es gibt Krieg und daraus resultiert, dass sich eben Kräfte zusammentun, die ihre kriminellen Ideen sozusagen zusammenführen und dann eine Gang gründen.
Ganz oft so, dass dann eben Armut oder fehlende Perspektive da so ein Beschleuniger für solche Entwicklungen sind. Also der Landadel neigt ja selten dazu.
Die machen zumindest keine, die gehen nicht mit Macheten los. Aber die haben auch, natürlich haben die auch Verbindungen und Gangs. Also das ist ja auch so, wenn man sich diese ganze Geschichte dieser ganzen Freimaurer und so weiter ansieht. Das sind ja letztendlich auch irgendwelche Vereinigungen, die dann auch teilweise von hochgradig reichen Leuten bestückt waren sich auch zusammengetan haben, um irgendwas Gutes zu erreichen. Oder irgendwelche Alumni-Clubs in irgendwelchen Unis, die drehen da auch irgendwelche Dinger. Und also das ist dann eher so der gehobene.
Aber irgendwie schon anders. Also
ja, natürlich, die ziehen
schon anders als drei Schuss in den Körper, ja, ja, einer in den Kopf. Also das ist schon ein bisschen, naja.
Ist es eher so, dass die dann diejenigen, die am unteren Ende der Nahrungskette stehen, beauftragen, um solche Geschichten zu machen, genau. Aber es ist ganz interessant auch, dass die, ich habe, wie gesagt, so eine Doku da mitgesehen, neben der Recherche einige Artikel. Und die ein so ein Mitglied hat dann gesagt so, ja, die hart arbeitende Bevölkerung repräsentiert sozusagen die gute Art von El Salvadorianern und wir sind die böse Art. Die Polizei geht davon aus, dass einige dieser Bandenmitglieder tatsächlich auch eine militärische Ausbildung haben, was natürlich die Bekämpfung umso schwieriger macht. Also das sind einerseits super viele, die sind auch gut vernetzt und die haben halt teilweise wirklich auch so Guerilla-mäßig sind die hochgradig ausgebildet und können halt alles. Und die sind halt auch unfassbar brutal. Also in einem Interview meinte einer, der, ja, wir hacken dir ein Bein ab und legen das einfach neben dich, so um halt zu zeigen, so wir machen das, wir sind einfach, haben da keine Skrupel. Und wir sagen auch, wir wollen, dass alle wissen, dass der Mord durch uns geschah. Also die sind auch
deswegen
nicht...
Deswegen diese Erkennungsdinger.
Signature, genau.
Klar,
ja,
ist, ja.
Genau. Die haben also, wie gesagt, Verstümmelungen und das Zerlegen der Gegner, sagt der eine auch, ist so halt an der Tagesordnung. Das machen die einfach. Und bei denen gehören wohl auch, habe ich auch gelesen, Vergewaltigungen zum Aufnahmeritual. Unter anderem... Und das Verprügeln der entsprechend gerade Aufzunehmenden. Also wenn du da Bock hast, in dieser Gang mitzumachen, dann wirst du erstmal, und das ist interessant, für 13 Sekunden extrem hart verprügelt.
Natürlich für 13.
Für 13 Sekunden. Du liegst dann da am Boden und dann treten die ins Gesicht und verprügeln. Ich habe das gesehen, also es ist schon, die machen ernst.
Also doch dort gewesen.
Ja, ich bin doch kurz da mal. Genau.
So, mit wem fangen wir heute an von den Neumitgliedern? Geschaut, ich gucke erstmal beim anderen zu.
Ich mache nur Praktikum.
Ich gucke erstmal zu.
Ja, ich habe ein bisschen Geld dabei.
Oh,
ja, danach bist du dann dabei, ne? Also wenn du da Bock drauf hattest. Und
aber ist das nicht, also jetzt mal im Ernst, wenn die jemanden 13 Sekunden dann volle Kanne, das ist doch auch nicht. Also wir sind jetzt darüber einig, dass das nicht der cleverste Weg der Mitgliedergewinnung ist, generell, aber. Da kannst du ja jemanden auch einfach totschlagen.
Absolut.
Oder mit bleibenden Schäden. Dann ist das, also
dann hat er es halt nicht gepackt. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Idee, wenn du das halt erstmal, das ist so das, die erste Feuertaufe und wenn du die überstehst, dann hast du erstmal das Anrecht, da Mitglied zu sein. So, und das war halt, also der eine Typ berichtete dann davon, der war irgendwie mit 10 eingetreten. So, also die sind natürlich auch super jung teilweise, die Rekruten. Und dann haben die halt irgendwelche Läuferaufgaben und so, ne, oder so Spitzelaufgaben, was weiß ich, und kriegen halt dann aber auch schon wie $1,000 die Woche, ne, und sind halt in ihrem Gebiet sind die Max, ne, also
ja,
die sind
hardcore.
Ja, voll, und die sind halt so, also der eine sagte halt so, du merkst das Leuchten in den Augen, der erzählt ja, vorher war ich nichts und dann bin ich halt Mitglied der MS-13 geworden und dann danach war ich wer, so alle kannten mich im Viertel und niemand hat mir irgendwas gemacht, so, weil die einfach wussten, ich habe da eine Gang im Nacken, die einfach irrsinnig brutal ist und die dich halt wegmacht, wenn du irgendwie Probleme machst. Und das ist für die natürlich schon auch irgendwie so eine Art Lebensversicherung, wobei du tagtäglich um dein Leben bedroht wirst. Also das ist so, ja, ein Leben halt auf der ganz krassen Überholspur. Und ich habe noch gar nicht erwähnt, was die eigentlich machen. Die die sind halt tatsächlich viele, also machen so Raubzüge auch.
Ach was.
Ja, genau. aber auch Waffenhandel und Prostitution, Drogenhandel, Menschenhandel, die erheben Wegzölle in den Gebieten, in denen die aktiv sind.
Das sind also die ganzen Klassiker-Dinger.
Alles
das heißt,
Klassiker.
Sie brauchen jetzt keine Website, wo das Portfolio nochmal draufsteht.
Das ist, nee, das ist aber schon.
Selbst erklärt.
Das ist aber schon, das muss man schon sagen, die sind schon sehr breit aufgestellt. Also
Diversifizierung ist das Gebot der Stunde.
Ja, und vor allem muss man dazu sagen, jetzt kommt noch was dazu, die verschieben auch Autos. Wo ich gedacht habe, so, das ist doch eigentlich zu aufwendig in meinen Augen, wenn du halt schon Drogenhandel machst und Prostitution und Waffenhandel. Ich weiß gar nicht, wie ertragreich das sein kann, aber gut.
Aber ich glaube, wenn du die super brutale Bande bist, dann macht diese Diversifizierung, dass du sagst, wir machen das in allen Bereichen, wo es uns irgendwie Geld bringt, ziehen wir das durch und ziehen dann alle Bereiche irgendwie an uns, dass wir das komplett alles, weil natürlich da auch die Gier ist und es ist ja immer höher, schneller, weiter, immer mehr. Denn das ist ja jetzt nicht so, dass die dann irgendwie mal einen Jahresabschluss haben, wo die dann da sitzen und sagen, schlechtes Jahr.
Ja, wobei das Interessante, Das Interessante
ist ja immer mehr dort.
Ja, ja, das stimmt. Das Interessante im Vergleich zu dem Kartell beispielsweise ist ja, es gibt da nicht so eine krasse Hierarchie. Also du hast halt dann vielleicht, das weiß ich aber gar nicht, irgendwo eine Zentrale, wo irgendwie so irgendein Chef rumhängt. Aber es gibt ja unfassbar viele Ortsgruppen sozusagen. Ne? Das klingt jetzt so ein bisschen
Hierarchie in unserem, genau, mit unserem familienfreundlichen Betriebsklima.
Und der woke Chavo, der da irgendwie die Regeln macht. Nein, aber die
Das ist aber auch ungefähr, das ist sinnbildlich für so ein deutsches Unternehmen. Nach außen hin so, ja, flache Hierarchien und einer,
ja, genau,
wir bieten dir Schutz und dann wirst du aber erstmal, also das Einstellungsgespräch ist durchaus hart.
Das ist schon hart.
Assessment Center geht's zur Sache.
So sieht's aus. Dann kriegst du erstmal die flache Seite der Machete in die Nase.
So ist das aber auch ungefähr, heute haben wir ja so eine Situation, wo du nicht mehr das Problem hast bei der Ausbildungsplatzsuche, dass dich keiner will und dass es für jeden Ausbildungsplatz 70 Bewerber gibt, sondern sehr umgekehrt.
Ja,
aber wenn man
ja
ältere Leute hört, die dann erzählen, wie schwer das für sie damals war, dann denkt man auch, dass es genau so abgelaufen ist. 13 Sekunden haben die uns verdroschen.
Ja.
Erst dann durften wir in der Firma in die FIBU.
Ja, genau. Wobei man sagen muss, dass, weil du gerade ansprichst, ne, natürlich hat sich das Verhältnis verkehrt. Mittlerweile werben Firmen ganz offensiv um irgendwelche Auszubildenden, aber...
Macht das auch die MS-13
ja, natürlich
inzwischen?
Ja, aber das muss die ja gar nicht offensiv machen, sondern ihr ganzes Verhalten ist ja eine Werbung für all diejenigen Kids, die irgendwie in der Scheiße aufwachsen, gerne irgendwie auch geile Sneakers hätten und was weiß ich was und halt sehen so, ey, warum hat der das? Also, okay, der hat MS-13 irgendwie auf dem Rücken tätowiert, ja gut.
Dann also auch noch erfolgreiches Cross-Marketing.
Das ist Guerilla-Marketing, mein Lieber.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Erfolgspodcast. Wir pushen auch dein Unternehmen über das Limit.
Werde jetzt Mitglied.
Anhand von positiven Beispielen aus der ganzen Welt.
Werde jetzt Mitglied in einer Gang. Ja, mit natürlich Schwertern und Macheten. Naja, auf jeden Fall greifen die auch absolut furchtlos, wie man sich vorstellen kann, die Polizei an und auch regelmäßig. Und dann gibt's auch gerne mal Schießereien, die haben natürlich auch Waffen. Der eine sagte dann, neben meiner Machete habe ich auch noch eine AK-47 zu Hause und jeder, der zur Tür reinkommt, wird umgeschossen. Dann komme ich zu dem, was wir eben schon angerissen haben, nämlich, dass Hollywood natürlich sich diese ganze Geschichte so ein bisschen zu eigen gemacht hat und diese Gang, also speziell diese Gang auch schon verarbeitet hat, in einem kurzen Aufschluss zum Beispiel im Film Training Day, den kennt man, den kennst du nicht?
Nee.
Egal. Und Sin Nombre. Und da sind eben tatsächlich auch diese MS-13, diese Gang irgendwie zu sehen. Die Erzfeinde der MS-13 ist die SWP-15.
Natürlich.
Das fand ich eigentlich ganz lustig.
Klar.
Das klingt irgendwie so wie ein Radiosender. MS-13 und SWP-15. Naja, SWP steht für Salvadorans with Pride. Und die sind, das ist auch ganz interessant, wie die kommunizieren untereinander. Also sie haben ja so Gebiete, in denen natürlich die eine oder die andere Gang
ja
das Sagen hat. Und dann kommunizieren die über Graffiti. Also die malen halt irgendwie an die Zäune oder an die Mauern, malen die halt so ihr Gang-Logo. Und wenn die andere Gang dann irgendwie Stress will, dann streichen die das durch und schreiben ihr es daneben so. Und dann treffen die sich und dann machen die halt Rambazamba. Und dann ist danach klar, welches stehen bleiben darf und so. Ne?
Also
so
wie in Deutschland mit Fußball-Ultras, die dann, wo du auf der Autobahn ablesen kannst, welcher Verein da gerade vorherrscht, weil die Brücken so angesprüht sind,
ja,
und die Rückseiten von den Verkehrsschildern, ne, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, siehst du immer genau, wo das Revier ist. Teilweise sind die auch sehr groß.
Ja,
und du lernst Vereine kennen, die du noch gar nicht kanntest.
Ja.
In Brandenburg bin ich neulich auf der Autobahn gefahren, da war der Verein Deutsches Reich.
Ja, ja. Ein bekannter Fußballverein, spielen in der 4. Liga, ja.
Ja.
Mit dem Spielführer, die haben auch einen Spielführer.
Wir haben das Problem, die Taktik ist schnell durchschaut worden, weil die haben nur rechts außen.
Ja, genau. Ja. So sieht's aus. Naja, das war's eigentlich auch schon. Was heißt auch schon? Die MS-13 ist natürlich wie diese gesamte Gang-Situation ein riesiges Problem in den USA und auch in Lateinamerika. Und auch in Kanada teilweise, sodass die Polizei ein unfassbar großes Polizeiaufgebot jedes Jahr dann dafür abgestellt wird, um diese Gangs zu bekämpfen. Aber offenbar ist die Mitgliedschaft so dermaßen lukrativ, vor allem für die einzelnen Leute, dass die weiter wachsen. Die rekrutieren offensiv Mitglieder, auch die Kartelle übrigens, das hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen. Also die rekrutieren schneller, als man gucken kann. Und dementsprechend wachsen diese ganzen Vereinigungen. Und wenn die sich nicht gegenseitig und untereinander zerkloppen oder von einer anderen Gang oder einem anderen Kartell zerschlagen werden, wird das immer mehr.
Das ist schon, ein sehr brutales, großes Beispiel wieder für die Banden und Kartelle. Und dann will ich halt jetzt auch mal einbringen, wo mehr als zwei Leute dabei sind.
Bitte.
Come on. Die Ringvereine. Ich bleibe in Deutschland und bin wieder eigentlich fast dort, wo die Gebrüder Götze sich bewegt haben, nur ungefähr 10 Jahre früher, in Berlin. Berlin war in den goldenen 20ern in der Weimarer Republik. Sind wir wieder bei Babylon Berlin, da sieht man das sehr schön. Ja, wirklich einerseits hat dort das Nachtleben floriert, Berlin ist zur Weltstadt geworden und da ist sehr viel passiert in den Golden Twenties, aber das hat natürlich auch die kriminelle Unterwelt so ein bisschen zum Erstarken gebracht. Und eine wichtige Rolle spielten da in Berlin die Ringvereine. Und ein erster solcher Verein, das war der Reichsverein ehemaliger Strafgefangener, der wurde 1890 gegründet. Und kurz vor der Jahrhundertwende haben sich dann einige solcher Vereine zusammengeschlossen zu einer Art, auch hier Dachverband, zu einer Fédération, dem Ring Berlin. Und diese Ringvereine, wie der Name schon sagt, oder wie der Name eigentlich vermuten lässt, da ehemalige Häftlinge werden dabei unterstützt, wieder auf den richtigen Pfad zurückzukommen. Das ist nicht ganz so, also die kümmerten sich um die Familien von Mitgliedern, die im Knast waren oder die bei ihrer Arbeit gestorben sind. Ja, und die Arbeit war in dem Fall Prostitution, Überfälle, Diebstähle, Raubzüge, also auch wieder das ganze Portfolio was so klassische Verbrechervereine und Unternehmen so anbieten. Und nur eben mit dem Punkt, dass ganz klar auch gesagt wurde, die Leute sind quasi auf der schiefen Bahn und dort behalten wir sie auch, unterstützen sie aber in Notlagen, also auch bei Krankheit und vor allem mit Blick auf die Familie, wenn jemand jetzt im Knast ist, dass es dort Unterstützung gibt. Eigentlich so eine Art Sozialversicherung für Verbrecher, wenn du so willst, oder Absicherung. Und das Erkennungszeichen, deswegen Ring, war der Siegelring. Deswegen Ringvereine.
Ich dachte, die würden immer wrestlen, aber gut.
Auch, tatsächlich. Da waren hat auch einige bekannte Wrestler hervorgebracht. Zum Beispiel der berühmte Berliner Kneipenverbrecher, der an der Theke.
Okay.
Der stand immer an der Theke.
Naja, das war nicht schlecht.
Okay.
Oder Khabib Nurmagomedov.
Das ist ja schon hier UFC, nicht?
Ja, richtig. Ja. Aber der konnte gut ringen.
Ich glaube, die haben mehr so Bare-Knuckle-Fight gemacht, aber
das eine schließt das andere nicht aus.
Wer weiß. Auf jeden Fall waren die Vereine auch so ein bisschen harmlos angestrichen. Die hießen so, hatten so Namen wie Immertreu, Libelle, Apachenblut, warum auch immer, und Deutsche Eiche.
Ja, also, so ist übrigens der Spitzname von Toni Kroos in Madrid gewesen.
Deutsche Eiche, Libelle oder Immertreu?
Immertreu. Deutsche Eiche. Das ist wirklich wahr. Die haben gesagt, Deutsche Eiche. Was für ein Scheiß.
Stimmt, ja. Ja, gut, ja, vor allem, weil es immer irgendwie sehr, es ist irgendwie so ein bisschen veraltet, sagen wir es mal so.
Ja, und leicht Stereotyp, aber gut.
Ja, das ist wohl wahr. So, bekannte Mitglieder in diesem Ringverein waren unter anderem die sympathisch klingenden Leute Muskel Adolf und Pistolen Franz.
Jetzt nicht im Ernst.
Doch.
Muskel Adolf. Ja, das kann aber nicht der Hitti gewesen sein, das alte Hemd.
Nee. Muskel Adolf, ich weiß gar nicht, wie der weiter hieß, aber Muskel Adolf und Pistolen Franz. Und die waren unter anderem damit dabei. Gibt es auch ein Buch über diese beiden, wo sehr detailliert das Ganze beschrieben wird, was da so getrieben wurde. Und jetzt sind wir wieder, welcome to Germany, diese Ringvereine waren gemeinnützig. Das waren gemeinnützige eingetragene Vereine.
Das war gemein und sehr nützlich für alle.
Das ist wirklich krass, weil die natürlich auch nach außen versucht haben, cool auszusehen. Und die haben Ausflüge gemacht, Herrenpartien, Kneipenabende und sogar Wohltätigkeitsbälle haben die veranstaltet. Also man hat sich bürgerlich gegeben, was irgendwie ein bisschen zwiespältig ist, wenn man überlegt, dass das ansonsten die waren, die das kriminelle Leben dort des Nachts kontrolliert haben und auch echt eine Menge schwerer Verbrechen zu verantworten hatten. Ja, und genau, das führte dann auch dazu, dass 1929 einige der Ringvereine verboten wurden, weil man dann doch gesagt hat, na, ja, also die Gemeinnützigkeit überwiegt hier offenbar doch nicht. Und die restlichen übrig gebliebenen Ringvereine wurden dann spätestens im Dritten Reich aufgelöst, weil da natürlich dann ja auch gegen diese Verbrechen im Nachtleben in Berlin durchgegriffen wurde, weil Berlin auch schon sehr lange ein großes Problem hatte mit Verbrechen. Da war zum Beispiel schon vor der Jahrhundertwende, also im 19. Jahrhundert noch, Ende des 19. Jahrhunderts, gab es in Berlin, das war, ich glaube, Ende der 1870er, gab es 800.000 Einwohner und 40.000 davon haben ihren Lebensunterhalt durch organisierte Kriminalität quasi verdient, was nicht wenig ist.
Nicht wenig,
war der fünftgrößte Arbeitgeber in Berlin.
Mexiko, vor allem auch in Mexiko.
In Mexiko, ja. Auch in Mexiko, genau. Das Berliner Verbrechen, ja. Und dann haben tatsächlich nach dem Krieg auch nochmal in West-Berlin einige Ringvereine versucht, sich wieder zu gründen mit den alten Jungs. Komm, wir bringen die Band nochmal zusammen. Das hat nicht so ganz gut funktioniert. Die sind dann auch meistens recht schnell wieder aufgelöst worden. Das ist jetzt auch natürlich nichts Neues, dass kriminelle Organisationen und gerade die Bosse manchmal auch dazu neigen, zu schillernden Persönlichkeiten zu werden und ein gewisses Ansehen und eine Sympathie sogar genießen in der Öffentlichkeit, wie Al Capone oder Escobar ja auch.
Oder
Karate Tommy.
Ja.
Die Nutella-Bande und die GmbH. Das ist auch geil. Also Hamburger Nachtleben, Kriminalitätsführungen kann man auch immer mitmachen, allein wegen der Namen, die da, der schöne Misha, der Wiener Peter.
Ja, der schöne
die Kiezgrößen.
Ja, genau. Herrlich. Es gibt auch in Köln gibt's M-Milieu heißt das. Das ist so ein Dokumentarfilm, auch aus den 60er Jahren, glaube ich. Und da hast du auch so, ist eigentlich ein Abklatsch, der oder wie auch immer, der eine vom anderen, ist genau derselbe Style, ne? Und du hast halt tatsächlich, das ist ganz interessant, da gibt's am Eigelstein, wo ich lange gewohnt habe, da gibt es eine Frau, die wohnt im Erdgeschoss da. Die kommt auch in dieser Doku vor und die sitzt da wirklich jeden Tag eigentlich mit offenem Fenster und geht höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, immer noch auch in wirklich gesetztem Alter noch ihrer Profession nach als Prostituierte. Und die hat damals in dieser Doku ein Loblied gesungen auf diese Zeit, ne, weil die halt wirklich so, die wurde eigentlich ganz gut behandelt so von den Leuten und offenbar ist das halt, ja, haben die gut verdient. Es gab damals noch eben kölsche Leute, die das alles, das Geschäft in der Hand hatten, ne? Und dann kamen irgendwann die Albaner und dann war das Ganze vorbei. Also irgendwie so interessant, M-Milieu heißt das.
Tatsächlich, ja. Schönes. Gibt's ja auch in Deutschland durchaus Beispiele. Ich meine, jeder kennt Frank Hanebut zum Beispiel
absolut,
von den Hells Angels.
Hannover,
wo auch nicht jeder irgendwie nur schlecht drüber redet, ne? Dort auch vor Ort. Also gibt's immer wieder Beispiele auch von Leuten, die da ihre, und das war eben auch das Ding bei den Ringvereinen, die haben ihre Sachen untereinander geklärt, also da blieb das kriminelle Leben, ne, wenn es dort Streitigkeiten gab, das blieb meistens zwischen diesen Banden nach außen hin eher Wohltätigkeit und den Leuten geholfen und diesen Anstrich sich gegeben, so wie es dann eben Escobar oder Al Capone dann eben auch in der Öffentlichkeit hatten.
Ja.
Finde ich aber, gerade für deutsche Verhältnisse, finde ich das Beispiel schon speziell, weil du wirklich auch diese rechtliche Stellung als gemeinnütziger Verein mit drin hast.
Ja, und dieses Biedere auch irgendwie so vom Namen her schon, Ringverein und so. Und das ist ja schon so, man will dazugehören. Und
ich habe da auch so ein Bild gefunden vom Ringverein hier, von dem Verein immer treu, wie die da auf Herrenpartie waren. Und da stehen die da alle oberkörperfrei und posieren so. Und da hockt halt aber auch einer daneben, der so eine Tuba in der Hand hat.
Ja.
Das ist schon ein bisschen absurd. So ein Schild, Herrenpartie 1928, immer treu.
Abgefahren.
Es ist schon special.
Ja, hat so ein bisschen Folklore auch, ne? Ganz viele Folklore eigentlich. Ja,
schon.
Es ist verrückt. Ja, Leute, ey, das ist schon unsere Auswahl gewesen an verrückten Banden, bekloppten Gangs und Kartellen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich wie immer abstimmen und das wäre natürlich sehr schön. Schreibt uns einfach auf Social Media an, welche dieser Beispiele hier euch am besten gefallen haben. Und dann werden wir uns bei der nächsten Folge natürlich wieder euch offenbaren, wie dann der Spielstand ist.
Richtig. Schreibt es gerne, welche von meinen drei Geschichten euch am besten gefallen hat, dass ich ein bisschen aufhole. Aber ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss.
Bitte.
Erstens, bei diesen sechs Stories, war was für dich dabei irgendwo, wo du jetzt sagst,
Da bin ich,
guck ich mal hin,
gucke ich rein.
Donaumoos, mal so eine Ferienwohnung, mal gucken, was da möglich ist. Oder
ja, das ist ja jetzt schon, nicht. Der Drops ist ja schon gelutscht.
Jetzt. Das Revier ist wieder frei.
Ach, ist Fall. So, okay, ja gut. Also, nee, ich meine,
die Vorbesitzer des Familienunternehmens mussten das Geschäft aufgeben.
Nee, wie wir jetzt schon wissen, war ich ja auch dann als Praktikant schon mal hier oder da tätig.
Gut, also du bist schon unter, das ist gut.
Nee, ich bin ja wieder raus. Ich bin der Einzige, der es geschafft hat. Und dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken. Aber nein, ich bleib sauber.
Du bleibst sauber.
Das ist mir zu heikel auch. Also erstens zu heikel, zweitens diese ganze Brutalität. Nee, ich bleib sauber.
Ja, es ist dann doch, ne, dann lieber diese Comedy-Auseinandersetzung, die man da so mal hat, wo im Backstage mal, ne, da wird man ja meistens nur 11 Sekunden verdroschen.
Ja.
Wenn man irgendwo bei einem neuen Open Mic mal auf die Bühne möchte,
ja,
sind die Aufnahmerituale nicht ganz so hart.
Nee, das stimmt.
Ja, sehr gut. Und was wäre dein Gangstername, wo wir gerade so schön über diese Gangsternamen gesprochen haben?
Boah, gute Frage, ey. Da würde ich doch sagen, ich mache so eine Mischung aus diesem, ich fand den Gänsewürger ja ganz gut, ne? Deswegen würde ich sagen, El Gänsevirgo.
Das ist krass.
El Gänsevirgo.
Und dann aber El Salvador oder Mexiko?
Nein, ich würde...
Panama.
Wo, was auch immer die Herkunft, ich würde das trotzdem in den USA machen, weil ich bin ja wirklich ein großer Fan der USA. Jetzt so rein von, was Land und Leute betrifft, wenn man die richtigen Leute trifft. Aber ich mag die USA gerne. Und deswegen einfach, um das Berufliche mit dem Spaßigen zu verbinden, würde ich das, glaube ich, da machen.
Ja. Ich würde mich El Tigerente nennen und nach Panama gehen.
Na gut, das passt.
Einfach so.
Ja.
Das ist auch...
Das finde ich schön.
Einfach die schönen Janosch-Geschichten mal, ja, so ein bisschen auch in die kriminelle Unterwelt bringen.
Ich habe das schon verstanden.
Gut. Alright.
Leute, macht's gut. Ey. Schönen Dank fürs Zuhören. Das hat mal wieder sehr großen Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, wann immer das sein wird.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns Mühe geben, den aktuellen Turnus... mindestens beizubehalten.
Im nächsten Monat, wir machen das.
Von einigen bis mehreren
versprochen.
Monaten dazwischen, aber nein.
Nein, nächsten Monat, versprochen.
Weil wie wir jetzt hier sitzen, nehmen wir gleich die nächste Folge auf. Das heißt, diesmal dauert es nicht so lange, bis was Neues kommt.
So sieht's aus. Haut rein, tschüss.
Ciao.